allzu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig mit den Lippen zu verschlingen, sahen weder Julian noch Penelope das verrückte Paar, das sich dem Haus näherte. Francisco Javier im Aufzug eines Erstkommunionsmatrosen und purpurrot vor Schmach musste beinahe mitgeschleift werden. Zwei Bedienstete standen am Eingang Wache. Sie schienen nicht sehr beeindruckt von den Besuchern. Doña Yvonne verkündete, ihr Sohn Don Francisco Javier Fumero de Soto Ceballos halte seinen Einzug. Die beiden Angestellten erwiderten, der Name sage ihnen nichts. Erzürnt, aber die Haltung einer vornehmen Dame bewahrend, beschwor Doña Yvonne ihren Sohn, die Einladungskarte vorzuweisen. Leider war diese bei der Kleideränderung auf dem Nähtisch seiner Mutter liegen geblieben. Francisco Javier versuchte diesen Umstand zu erläutern, geriet aber ins Stammeln und das Gelächter der beiden Diener trug nichts dazu bei, das Missverständnis zu klären. Sie wurden aufgefordert, sich schleunigst davonzumachen. Vom Fenster ihres Zimmers aus sah Jacinta, dass Francisco Javier sich entfernte, aber plötzlich stehen blieb. Er wandte sich um und da sah er die beiden. Jenseits des Schauspiels seiner aus voller Kehle auf die beiden anmaßenden Bediensteten einschreienden Mutter. Im großen Fenster der Bibliothek küsste Julian Penelope. Sie küssten sich mit der Hingabe derer, die einander gehören, fern von der Welt. Am nächsten Tag erschien in der Mittagspause unvermutet Francisco Javier. Die Nachricht vom Skandal am Tag zuvor hatte unter den Schülern schon die Runde gemacht, aber die väterliche Jagdflinte in der Hand des Jungen erstickte jedes mögliche Gelächter im Keim. Alle zogen sich zurück, bis auf die Gruppe von Jorge Aldaya, Moliner, Fernando und Julian, die Francisco Javier verständnislos anstarrten. Wortlos legte der Junge an. Später sagten Zeugen, sein Gesicht sei nicht wütend gewesen. Er zeigte dieselbe Gleichgültigkeit, mit der er die Reinigungsarbeiten im Garten erledigte. Der erste Schuss pfiff haarscharf an Julians Kopf vorbei. Der zweite hätte ihm die Gurgel durchdrungen, wenn sich Miquel Moliner nicht auf den Schützen gestürzt und ihm die Flinte entrissen hätte. Julian Carax hatte die Szene verdutzt und wie benommen verfolgt. Erst später, nachdem die Guardia Civil den Jungen schon mitgenommen hatte und das Pförtner-Ehepaar fast mit Fußtritten aus seiner Wohnung geworfen worden war, trat Miquel Moliner zu Julian und sagte ihm, er habe ihm das Leben gerettet. Es war für Julian und seine Kameraden das letzte Jahr an der San Gabriel-Schule. Alle unterhielten sich bereits über ihre Pläne oder das, was ihre Familien im kommenden Jahr mit ihnen vorhatten. Was Francisco Javier Fumero betraf, so wusste man nur, dass er auf Fürsprache von Don Ricardo Aldaya in eine abgelegene Besserungsanstalt im Valle de Arán eingewiesen worden war, wo ihn ein langer Winter erwartete. Während Julian sich Fragen zu seiner Zukunft stellte, planten andere sie für ihn. Don Ricardo bereitete in seiner Firma schon eine Stelle vor, um ihn ins Geschäft einzuführen. Der Hutmacher andererseits hatte beschlossen, wenn sein Sohn nicht im Familiengeschäft weitermachen wolle, könne er vergessen, es auf seine Kosten zu etwas zu bringen. Aus diesem Grund hatte er in aller Heimlichkeit Julians Eintritt in die Armee in die Wege geleitet, wo ihm einige Jahre Militärleben den Größenwahn schon austreiben würden. Als Julian endlich mitbekam, was die einen und die anderen für ihn vorbereitet hatten, war es bereits zu spät. In seinen Gedanken hatte ausschließlich Penelope Platz. In diesem letzten Frühling auf der San Gabriel-Schule entdeckte er beunruhigt, dass Don Ricardo Aldaya und seine Mutter Sophie sich manchmal heimlich trafen. Anfangs befürchtete er, der Industrielle betrachte Sophie als angenehme Eroberung zur Vervollständigung seiner Sammlung. Aber bald sah er, dass sich die Begegnungen, die immer in Cafés im Zentrum und im Rahmen strengster Schicklichkeit stattfanden, auf die Konversation beschränkten. Als Julian Don Ricardo schließlich darauf ansprach und ihn fragte, was sich zwischen ihm und seiner Mutter abspiele, lachte der Industrielle. Dir entgeht wohl gar nichts, was, Julian? Ich wollte tatsächlich mit dir auf das Thema zu sprechen kommen. Deine Mutter und ich diskutieren über deine Zukunft. Vor einigen Wochen hat sie mich in Sorge aufgesucht, weil dein Vater vorhat, dich nächstes Jahr in die Armee zu schicken. Natürlich will sie das Beste für dich und ist zu mir gekommen, um zu sehen, ob wir gemeinsam etwas unternehmen können. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe dir Ricardo Aldayas Wort, dass du kein Kanonenfutter sein wirst. Deine Mutter und ich haben Großes mit dir vor. Vertrau uns. Julian wollte vertrauen, Doch Don Ricardo flößte alles andere als Vertrauen ein. Als er sich mit Miquel Moliner beriet, stimmte dieser ihm zu. »Wenn du wirklich mit Penelope fliehen willst, dann steht Gott dir bei. Was du brauchst, ist Geld. Aber das lässt sich regeln. Dafür gibt es reiche Freunde.« So begannen Miquel und Julian, die Flucht der Liebenden zu planen. Auf Moliners Anregung sollte Paris das Ziel sein. Er war der Meinung, wenn Julian sich schon anschicke, ein Bohemien-Künstler und Hungerleider zu sein, wäre die Kulisse von Paris unübertrefflich. Penelope sprach ein wenig Französisch, das für Julian dank des Unterrichts seiner Mutter eine zweite Sprache war. »Zudem ist Paris groß genug, um sich zu verirren, aber klein genug, um Chancen zu haben«, meinte Miquel. Sein Freund häufte ein kleines Vermögen an, indem er seine jahrelangen Ersparnisse zu dem schlug, was er unter den seltsamsten Vorwänden aus seinem Vater herausholen konnte. Nur er wusste, wohin die beiden gehen würden. »Und ich werde verstummen, sobald ihr den Zug besteigt.« Noch am selben Nachmittag, nachdem die letzten Einzelheiten mit Miquel geklärt waren, ging Julian in die Avenida de Tibidabo, um Penelope in den Plan einzuweihen. »Was ich dir sagen werde, darfst du keinem Menschen erzählen. Niemandem. Nicht einmal Jacinta«, begann er.